Ich bin eine neue Schöpfung in ihm. Preis dem Herrn für dieses schöne Lied. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wie oft haben wir dieses Lied beim Billy gesungen? Es ist sein Lied, das er uns zurückgelassen hat. Ich bin eine neue Schöpfung. Mein Thema heute ist, löse dich von der Sklaverei, was dich versklavt. Man wird so schnell gefangen. Man gibt dem Teufel den kleinen Finger und dann nimmt er schon die ganze Hand. Wie kommt man in die Sklaverei? Darüber will ich ein paar Gedanken sagen. Und dann, wie komme ich wieder raus? Wie komme ich wieder aus der Falle raus, aus dieser Knechtschaft, Gefangenschaft, Tyrannei, was das auch immer sein mag, raus? Es war ganz einfach. Sie gingen aus Not, nur weil eine Hungersnot im Anzug war. Nur deshalb gingen sie, die Israeliten damals, Jakob und seine Familie, nach Ägypten Brot zu kaufen. Aber da ist noch vieles andere passiert. Da haben sie ja den Josef verkauft vor über 20 Jahren. Der war dort und der war der neue Regentenmensch, der regierte und der hat die ganze Schatzkammern oder die Kornhäuser verwaltet und so weiter. Und da haben sie gehört, die Kinder Jakobs oder Söhne Jakobs, dort gibt's Brot. Nur wegen Brot, ja, verkauft man seine Seele oder geht man in die Gefangenschaft. Gott hat es zugelassen. Gott lässt auch zu viele Dinge. Wir verstehen manchmal nicht, warum Gott das eine und das andere zulässt. Gott hat dem Jakob gesagt, geh, mach das, ist okay. Du musst deinen Josef sehen, aber dann hätten sie, nachdem sie den Josef gesehen haben und die Hungersnot vorbei ist, sie hätten gerne zurückgehen sollen nach dieser Hungersnot. Aber die blieben dann noch 54 Jahre dort, der Josef, solange er dort lebte und regierte, solange blieben sie dort und noch viel weiter. 400 Jahre insgesamt. Löse dich von deiner Sklaverei. Wie schnell wird man gefangen? Die Israeliten haben da eine Krankheit. Sie sind dann in die babylonische Gefangenschaft gekommen, weil sie auf die Gebote Gottes nicht geachtet haben, weil sie Gottes Wort nicht ernst genommen. Gott hat gesagt, ihr sollt 6 Tage arbeiten und am 7. Tag sollt ihr ruhen. Und was haben sie gemacht? Sie haben durchgemacht. Ihnen war das tägliche Brot, die Arbeit, der Erfolg, die Karriere viel wichtiger. Ja, erlebe täglich deine Wunder Gottes, wenn Gott dich versorgt. Das haben sie nachher später in der Wüste erleben dürfen und müssen. Gott hat sie versorgt mit Manna, mit Wachteln, mit frischem Wasser, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und täglich erlebte Israel in der Wüste so viele Wunder. Das bittere Wasser war genießbar. Sie sind versorgt worden, sie sind beschützt worden durch die Wolkensäule des Tages. Da sind sie gekühlt worden und in der Nacht wurden sie gewärmt als Feuersäule. Der Herr war ihr Schutz. 40 Jahre erleben sie Wunder über Wunder, tagtäglich. Und man lernt trotzdem, trotz den vielen Wundern lernt man nichts Vernünftiges. Deshalb frage ich mich oft, wozu sind die Wunder eigentlich gut? Wer Gott nicht permanent erlebt, wer vom Geist Gottes nicht geführt wird, wer seinen Charakter nicht verändert, der gerät früher oder später in die Sklaverei, in Sucht oder Götzendienst. Wenn wir nicht wachsen im Glauben, so wie Gott es vorgesehen hat, wir müssen körperlich wachsen, geistig wachsen und seelisch wachsen. Aber sie sind stehen geblieben, nur körperlich, denen war das Essen, das Brot viel wichtiger. Und die Bibel sagt klipp und klar, der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch nicht vom Korn, was in Ägypten gewachsen ist damals in diesen fetten Jahren. So, da sind sie in Sklaverei geraten. Und als der Moses zum lieben Gott hochstieg auf den Berg Sinai und nur ein paar Tage nicht zurückkam, da haben sie gleich das goldene Kalb gemacht. Sie konnten nicht warten, sie hatten keine Geduld. Das ist das Volk Gottes. Und die Christen sind heute nicht viel besser. Wir kommen in der Sklaverei, in den Niederlagen und fangen an, eigene Wege zu gehen, suchen Abkürzungen, wenn man nicht sofort Gottes Hilfe erlebt. Gott prüft auch uns. Nicht wir dürfen Gott prüfen, sondern er prüft auch uns. Und was haben die Völker damals gemacht? Was haben die Juden vor allem gemacht? Und das ist typisch für die Christen. Sie haben Hilfe bei den Völkern ringsherum gesucht. Dann mal die Ägypter, dann die Babylonier, dann die Römer, die Griechen, Alexander der Große, haben sich auch verbunden und mit ihm mitgemacht, viele. Israel war immer ein versklavtes Volk. Äußerlich vielleicht frei. Wir Juden waren noch nie Sklaven, sagen sie, aber doch. Sie haben einen sklavischen Geist. Sie haben sich den Römern unterworfen. Später, 63, als Caesar hier vorbeizog und eigentlich Palästina mit einnehmen wollte, da hat sich der hohe Priester Hikaronos freiwillig unterworfen. ein hoher Priester. Und dann später kam Herodes auf dem Thron und regierte von dort aus über das Volk Gottes. Ein Edomiter, einer der aus der Familie Esau, der eigentlich Israel hasste, Jakob hasste, regiert über das Volk Gottes. Und von 63 vor Christus bis etwa 634 nach Christus haben die Römer das Sagen in Palästina gehabt. Also ich lief Jahrhunderte, 7 Jahrhunderte, immer Abhängigkeit vom Rom, immer wieder. Sie waren kein eigenes Volk, sie waren immer abhängig, immer Sklaven. Und deshalb meine Botschaft ist, leg deine Sklaverei ab. Auch wenn deine Eltern da irgendwo reingezogen sind, in der Bibel heißt es, du sollst nicht fremden Göttern dienen, fremden Völkern dienen und dergleichen. Und wenn du das tust, dann wirst du ein Sklave, ein Abhängiger. Wer nicht von Gott abhängig ist, der muss fremden Mächten dienen. Der dient dem Teufel, Entschuldigung, in aller Liebe. Jesus sagt, werdet nicht Menschenknechte. Und wir werden hier die Mosesbücher betrachten in diesen Tagen noch. Und ich werde euch einladen, mit mir zusammen Bibelarbeit zu machen über diese 5 Bücher Moses. Das ist die Grundlage eines christlichen Lebens. Und jetzt bin ich da dabei, wie kommt man aus der Sklaverei raus? Und das hat angefangen, als sie dann den Samuel baten später, als sie im gelobten Land waren, gib uns einen König, wir wollen keine Propheten haben oder Richter, was Gott ihnen gegeben hat, gib uns einen König, der das Amt vererbt und über uns regiert. Und sie haben Gott verworfen. Wenn wir Gott verwerfen, wir werden abhängig von Menschen, von wem auch immer, von Königen. Deshalb meine Botschaft, bleibe immer zuerst mal abhängig von Gott. Bleibe Gott untertan, bleibe verantwortlich vor Gott, wandle mit dem Herrn, frag den Herrn, wie geht's weiter mit mir. Nur der Mensch, der unter Gott steht, lebt richtig. Der in ständiger Verbindung mit Gott ist, der immer Geistesleitung hat, der immer geführt wird vom Heiligen Geist, die sind Kinder Gottes. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wir brauchen ständig permanent die Begleitung des Herrn. Ein Leben mit Gott ist ein Leben im Vorteil. Und ein Leben ohne Gott ist ein Leben im Nachteil. So einfach. Ein Leben mit Gott ist ein Leben in Sicherheit. Und ein Leben ohne Gott ist ein Leben in Unsicherheit. Und der, der mit Gott lebt, hat eine ganz gute, positive Ausgangsbasis oder Position. Der wird selbst in schwierigen Situationen ein Lebenskünstler, ein Überlebenskünstler. Der wird alles managen, der wird es schaffen. Der weiß, mein Erlöser lebt und weil er lebt, habe ich keine Angst. Ich werde schon durchkommen mit Gottes Hilfe. Halte dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet. Das ist das Wort Gottes. Wie komme ich aus der Sklaverei raus? Das schöne Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, wenn der Herr dein Hirte ist, wenn der Herr dein Führer ist, dann wirst du nicht dreckig gehen, dann wirst du immer grüne Weide haben, frisches Wasser haben, immer deine Ruhe haben. Und ich darf mich lagern am frischen, stillen Wasser. Aber wenn der Herr dich verlässt, dann geht es dreckig, dann sind wir nicht mehr unter dem Schutz Gottes. Dann müssen wir woanders Schutz suchen, bei den Römern, bei den Ägyptern, bei den Babyloniern, bei den Politikern, bei den Religionen, wo auch immer. Wenn seine Hand uns nicht mehr führt dann, und er das nicht mehr das Sagen hat und sein Geist von uns gewichen ist, dann fangen an uns die Geister, Dämonen zu treiben und zu regieren. Wenn wir Gott aus den Augen verlieren, dann gehen wir im Kreis rum und wir laufen und wir kommen nirgendwo hin. Aber solange der Heilige Geist da ist, müssen wir nicht weinen. Wir haben einen Tröster bei uns. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Ich bin eine neue Schöpfung. Halleluja. Bleib im Windkanal Gottes, in der Spur Gottes und bleib im Segen Gottes. Das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben möchte. Dann dient alles, auch das Ungünstige, auch das Ungelegene, zum Besten. Dann sind die Schwierigkeiten nur Spielereien für dich. Das wäre schon wie Brot fressen, diese Riesen, diese Komplikationen. Dann meisterst du das Leben. Und dann stehst du immer wieder auf, auch wenn du ein paar Mal hinfällst, wie die russische Puppe. Du kannst hinschmeißen, wie du willst, Kopf über, aber die steht immer wieder auf. Wer auf den Herrn hofft, der bekommt immer wieder neue Kraft. Komm aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft raus. Wir müssen manchmal dunkle Wege gehen. Wir müssen mal traurige Situationen durchleben. Wir müssen das alles. Aber der Gläubige hat ein Selbstvertrauen. Warum? Weil er Gottvertrauen hat. Gottvertrauen und Selbstvertrauen hängen so eng zusammen, meine Lieben. Wer Gott vertraut, hat Selbstvertrauen, der weiß, ich schaff's mit meinem Gott. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mit meinem Gott löse ich auch diese schwierigen Situationen. Da muss ich nicht sündigen, da muss ich keinen Fehler begehen. Aber wer kein Gottvertrauen hat, der hat auch kein Selbstvertrauen. Schau die Menschen an, studier mal die Menschen, schau diese Menschen an, wie ängstlich die sind. Und wovor ich mich fürchte, das wird auch mich treffen. Ganz einfach. Wenn du dich vor Corona fürchtest, wird dich die Corona treffen. Wenn du dich vor der Delta-Variante fürchtest, wird dich die Delta-Variante treffen. Weißt du, der Glaube, die Furchtlosigkeit, die Gewissheit des Glaubens gibt uns Immunstärke. David schrieb im Psalm 23, als er vom Saul 15 Jahre lang verfolgt wurde, das hat er nicht auf der Weide schön geschrieben, da bei den Schäfchen dort im Grünen am Wasser. Nein, das hat er geschrieben, Psalm 23 ist geschrieben worden, als er auf der Flucht war, als er gejagt wurde wie ein Kaninchen, als der Saul nach seinem Leben trachtete, da schrieb er diesen Psalm, der Herr ist mein Hirte, ich fürchte kein Unglück, keine Katastrophe, kein Weltuntergang. So viele Leute denken, jetzt kommt Jesus bald wieder und kommt der Weltuntergang und die Entrückung findet statt. Vergiss das alles. Du musst, wenn du in Gott bist, musst du nichts befürchten. Da bist du sicher in Jesu Armen. David schrieb unter Lebensgefahr diesen Psalm, Psalm 23. Er wurde gejagt wie ein Freiwild und es ging um sein Leben. Er bangte, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Und als er in so Sackgassen und Engpässen war, da wusste er, Gott verlässt mich nicht. Komm aus deiner Sklaverei raus, aus deiner Ängstlichkeit, aus deiner Furchtsamkeit, aus deiner Verzagtheit, aus deiner Depression. Depression ist auch eine Sklaverei. Ja, mit mir geht die Welt bald unter. Ja, die Welt geht noch lang nicht unter. Die bleibt bestimmt noch 15.000 oder 20.000 Jahre oder ewig. Die Erde bleibt ewig, steht in der Bibel sogar. Auch wenn da heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, das stimmt nicht. Ist es zwar in der Bibel, Himmel und Erde werden vergehen, aber das stimmt nicht. Das System wird vergehen. Aber der Himmel wird nicht vergehen, Gott wird nicht vergehen und die Erde, was er geschaffen hat, wird auch nicht vergehen. Als Planet wird es immer wieder noch existieren, wie alle anderen Planeten auch. In einer anderen Form, unter anderen Verwaltung, unter anderen Regierung. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Verstehst du? Das ist eine Verheißung, eine große Verheißung. Also, dass die Welt da untergeht. Hör doch diesen Schmarrn nicht, was die Leute erzählen. Weltuntergang. Ich glaube nicht an den Weltuntergang, sondern mein Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber mein Herr kommt. Der Herr ist mein Hirte. Und ich fürchte keine Engpässe, keine Verzagtheit und keine Dummheiten, was die Leute so zusammenreimen. Vor allem die Leute, die nicht richtig in Gott stehen. Der Mensch, der in Gott richtig steht, der fürchtet sich nicht. Der geht schnurstracks seine Straße. David, er ist in seinen Kämpfen nicht bitter geworden. Im Gegenteil, er ist stark, mutig und kühn geworden. Er wusste, mein Gott lebt, mit meinem Gott kann ich alles. Er befragte den Herrn und so viele Leute fragen den Herrn nicht, deshalb geht es ihnen so dreckig. Frag doch vielmehr den Herrn, was ist dein Wille, Gott, für mein persönliches Leben, für das Leben dieser Welt? Für was hast du die Welt angelegt? Du hast die Welt angelegt, damit sie schön und gut ist. So wie wir gestern das Lied gehört haben, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein heißes Verlangen, mich weit von der Erde los. Himmel und Erde werden vergehen, das System wird vergehen. Aber es wird eine neue Schöpfung sein. Eine ganz neue Welt. Und die habe ich jetzt schon, diese neue Schöpfung erlebe ich jetzt schon hier auf Erden, solange ich lebe, in meinen Erdentagen. Kämpfe können uns nicht schwächen. Geschwister, lasst uns da nicht was einreden. Im Gegenteil, je mehr du kämpfst, desto stärker wirst du. Sie reißen uns nicht runter, die Kämpfe. Da komme ich immer höher. Nach jeder Prüfung habe ich ein neues Diploma, habe ich die Prüfung bestanden, entwickle ich mich weiter nach oben. Meine Prüfungen bringen mich nach oben. Wenn du von Gott abhängig bleibst, kommst du immer nach oben. Kommst aus jeder Schlacht als Sieger und Überwinder hervor. Auch wenn du verloren hast, der Kampf geht weiter und wir kämpfen bis zum Blut, zum letzten Blutstropfen. Jesus hat einmal gesagt, ich habe noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Und wir müssen lernen, bis aufs Blut widerstehen. Die Sklaverei abschütteln und sagen, ich mache weiter. Heute hat es nicht geklappt, aber morgen wird es klappen. Und wenn es morgen nicht klappt, wird es übermorgen klappen. Sich nicht aufgeben. Das Schlimmste, was in unserem Leben passieren kann, ist, dass wir uns aufgeben. Kann nicht mehr, schaffe nicht mehr, geht nicht mehr. Aber hoff auf den Herrn, vertraue dem Herrn und es wird gehen. Löse dich von der Sklaverei, von jeder Knechtschaft, von jeder Unfreiheit, von jeder Einengung. Hör auf, ein Leibeigener zu sein, von wem auch immer. Von deinem Mann, von deiner Frau, von deinen Kindern, von deiner Familie, von deiner Sippe, von der Gemeinde, Leibeigener. Ich mache alles, was du sagst. Nein, du musst nur das machen, was der liebe Gott sagt und nicht, was ich sage. Ich kann auch viel sagen, aber du musst nicht auf mein Wort hören, sondern was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Das ist wichtig. Löse dich von deinen scheinbaren, frommen, heiligen, pharisäischen Befehlsgeber und sei nicht du immer nur ein Befehlsempfänger. Du sollst kreativ sein, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, denn in meiner Bibel heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mit dem Heiligen Geist brichst du jeden Geist der Knechtschaft, zerbrichst das Joch des Treibers. Römer Kapitel 8, Vers 21, da heißt es, wir haben keinen knechtischen Geist empfangen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist empfangen, keinen knechtischen Geist. Ich habe Angst. Vorsichtig bitte. Nein, du musst nicht vorsichtig sein. Der Heilige Geist leitet dich in alle Wahrheit. Der lenkt dich, steuert dich, warnt dich. Der bereitet dir den Weg, deckt dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde sogar. Der Teufel will dich nur versklaven. Er ist ein Sklavenhalter. Er sucht Leibeigene. Er will dich unterjochen. Er legt dir Lasten auf, macht dich abhängig. Du verschuldest dich und die Leute heutzutage sind so verschuldet, mit Darlehen bei der Bank, wo auch immer, Versprechungen, die sie nicht eingehalten haben. Menschen verschulden sich und dann redet der Teufel Schuldkomplexe. Du solltest die Macht der Sünde, der Knechtschaft, der Sklaverei brechen und lass dir deine Freiheit nicht nehmen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, preis dem Herrn. Da ist Freiheit. Ja. Der Teufel versucht dich in Dinge einzuspannen, die dir nichts bringen. Nebensächlichkeit, belanglose, unwichtigen Sachen. Er beschäftigt dich ständig mit dem Suchen. Wenn du Jesus gefunden hast, brauchst du dich nicht mehr groß um das Suchen kümmern. Den, den meine Seele sucht, den habe ich gefunden. Warum soll ich dann noch nach anderen Sachen Ausschau halten? Ich habe Jesus gefunden und wer Jesus hat, der hat das Leben. Aber wer Jesus nicht hat, der ist ständig auf der Suche. Na, in welcher Gemeinde bist du oder wo kann ich Jesus finden, wo kann ich Jesus begegnen? Und wo ist Jesus zu finden? Jesus ist nicht in den großen Kirchen zu finden, nicht im Fernsehen oder sonst irgendwo. Jesus ist da zu finden, wo zwei oder drei zusammenkommen, wo sie beten, wo sie Gemeinschaft mit Gott haben. Ja, der Teufel versucht die Menschen mit Vergänglichen sich zu beschäftigen, mit Gebäuden. Er hetzt die Menschen. Immer auf die Uhr schauen. Schneller, 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 verstehst du? Der Teufel ist ein Hetzer. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Deshalb er raubt dir die Zeit. Der Teufel ist ein Sklave der Termine und macht dich zum Sklaven der Termine. Beschäftige dich mit Sorgen, mit Kummer, mit Trauer, mit allen möglichen Sachen. Das geht alles so vorbei. Die Welt ist vergänglich. Das musst du mal realisieren. Und wir leben in der Zukunft. Halleluja. Und es wird einmal keine Zeit mehr sein. Es wird ein Tag kommen, wo es keine Uhren mehr gibt. Es wird keine Nacht mehr geben, kein Winter, kein Sommer, kein Kalender. Gar nichts wird mehr geben. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Du kannst den knechtischen Geist brechen, wenn der Geist der Herrlichkeit auf deinem Leben ruht. So einfach. Lass den Heiligen Geist auf deinem Leben ruhen und du bist nicht mehr der Knecht, der Sklave. Du bist nicht mehr abhängig. Wenn du die göttliche Autorität hast und weißt, Gott ist mit mir, ich bin mit dem Herrn und mir kann nichts passieren, was Gott nicht zugelassen hat, was nicht an seinem Schreibtisch vorbei ist, was er nicht genehmigt hat, das wird auf mein Leben nicht treffen. Und wenn er genehmigt hat, dann Lob und Dank, dann nehme ich mit Danksagung an und ich mache weiter. Der Heilige Geist macht uns so stark, dass wir keine Unterdrückung dulden. Der Teufel möchte uns nur unterdrücken, in die Enge treiben, dass wir keinen Ausweg mehr sehen, dass wir verzweifeln, dass wir am Leben verzagen. Wir dulden zu viel Bevormundung, von wem auch immer. Lass dich in deinem Leben nicht von anderen Leuten einmischen, einreden. Machen sie das, machen sie das, machen sie das. Nur Menschen, die gefallen sind, die Sünde begangen haben, die kein Selbstvertrauen haben, die kein Gottesbewusstsein haben, die sagen, ich mache alles, was du mir sagst. Aber der Mensch, der Gott kennt und mit Gott lebt, der hat seine eigene Meinung, seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Willen, seine eigenen Wünsche. seinen eigenen Plan. Ja, dulde keine fremde Führung in deinem Leben. Das ist Versuchung. Und der Teufel versucht es immer wieder, probiert es. Machen Sie das? Können Sie nicht mir helfen? Können Sie das für mich nicht tun? Der versucht dich immer wieder auszuspannen und einzuspannen. Dich von dir selber auszuspannen und dich an fremde Leute zu binden. Das ist ein Trick. Behalte deine Steuer fest in der Hand. Nicht fremdgesteuert, so wie heute die modernen Autos bald sein werden. Fremdgesteuert, alles fremdgesteuert. Lass dich nicht fremdsteuern. Der Teufel arbeitet mit Vorschriften. Ich will zuerst mal sagen, wie komme ich aus der Sklaverei raus? Zuerst mal, wie kommst du rein? Und die meisten leben als Sklaven, auch als fromme Sklaven, so lieben Heilandsleute. Was sagt die Kirche? Was sagt meine Gemeinde? Was sagt meine Religion? Der Teufel arbeitet mit Dogmen, mit Traditionen. Er arbeitet mit der Öffentlichkeit. Und die meisten Leute haben Angst vor der Öffentlichkeit. Alle Tyrannen haben Angst vor der Öffentlichkeit. Die könnten entthront werden. Die Wahrheit könnte rauskommen. Der Teufel benutzt die Medien. Er will unsere Gedanken kontrollieren. Und deshalb ist so wichtig, behalte deinen Kopf. Wenn du dich bekehrst, gib deinen Kopf nicht an der Garderobe ab. Aber das machen viele. Hab deine Meinung. Der Teufel möchte deine Einstellung beherrschen. Das, was du von Kindesbeinen angelernt hast, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, an deinen Fähigkeiten und Unfähigkeiten, das solltest du behalten, bis Gott es korrigiert, bis Gott es verändert, bis Gott es anders macht. Und er macht es schon anders. Wir werden in den nächsten Tagen darüber hören. Gott macht es anders. Ja, der Teufel möchte dir deine Arbeit nehmen, dich ausspannen, dein Amt rauben. Das möchte der Teufel unbedingt, indem er sagt, ja, leg dich ins Bett wie die Esebel zum Ahab. Leg dich ins Bett, das mache ich schon für dich. So einfach. Verstehst du? Du bist kein Opa und keine Oma. Leg dich ins Bett, ich mache das für dich. Du brauchst noch kein Pflegepersonal. Du kannst dich selber pflegen, dich selbst versorgen, um dich selber kümmern. Und das ist so wichtig, dass du dich um dein eigenes Seelenheil kümmerst, dass du nicht im Bett liegst und lässt die anderen alles machen, die anderen denken, meditieren, beten. Nein, fang an selber zu beten. Die meisten Leute rufen da an und sagen, Pastor, kannst du für mich beten? Freilich kann ich das. Aber viel besser und viel erfolgreicher ist es, wenn du selber betest. Halleluja, bete mal selber. Er will dich beschützen, dich versorgen. Du sollst nicht irgendwo am Tropf bei irgendjemand hängen. Gott hat dir genug Blut in deine Adern gelegt, genug Kraft, genug Energie, dass du auf deine eigenen Beine stehst. Wir brauchen Satans Hilfe nicht. Wir brauchen seine Angebote nicht. Löse dich von fremden Diensten. Service. Die nächste Zeit wird es ganz groß geschrieben sein, die Service. Immer Service. Weißt du, nicht mehr dies und jenes, sondern das Service. Immer so Bedienung. Da musst du nicht mehr kochen, wird Essen geliefert, gekocht und gebraten schon und geschmort und gebacken. Halte dich an Jesus, an Gott, an deinem Schöpfer, an deinen Retter. Er hat alles in dein Leben hineingelegt, was du brauchst, um ein siegreiches Leben zu leben. Er ist der Hersteller. Wenn du was brauchst, geh zum Hersteller. Kauf nicht irgendwie eine Produkte, die irgendwo fragwürdig hergestellt sind, in China oder was weiß ich wo. Kauf direkt vom Thron Gottes. Suche den Herrn, solange du lebst, und nütze die Zeit. Halte dich an Jesus, der dich gerechtfertigt hat. Und er hat dich gerechtfertigt auf deine Art. Er hat dich so angenommen, wie du bist. Nicht wie die anderen möchten, dass du bist. Nein, wie er dich haben wollte. Stümpelhaft vielleicht gebrechlich, vielleicht schwach, vielleicht so und so weiter. Er hat uns erwählt und wir sollen in dem bleiben, in dem er uns erwählt hat. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Halte dich an sein Wort, an den Heiligen Geist, an den Willen Gottes. Herr, dein Wille geschehe. Frag immer wieder in deinem Leben, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Nicht, was die anderen von mir wollen, was die Kirche, die Gemeinde, der Staat, die Gesellschaft von mir will. Nein, was will der liebe Gott von mir? Halte an dich selbst. So einfach. Nicht halte dich an Gott, den siehst du sowieso nicht. Aber dich selbst siehst und deinen Bruder siehst du noch. Halte an dich selbst. Du weißt, was in dir steckt. Du weißt, wozu du berufen bist. Du weißt, was Gott von dir will. Jeder vernünftige Mensch weiß, wenn er ein bisschen gesunden Geist hat, weiß, was Gott von ihm will. Deine Wünsche sind Gottes Wille für dein persönliches Leben. Deshalb bricht die Brücken ab, die dich wieder zurückbringen wollen zu dem alten Leben. Wir sind eine neue Schöpfung und brich die Brücke ab zu der alten Schöpfung. Brich ab die Brücke zur Sünde, was dich zur Sünde, zur Ungerechtigkeit, zum Verderben geleitet hat. Als Caesar 55 vor Christus Britannien eroberte mit 12.000 Mann, die Schiffe setzten rüber. Gerade in der Nacht, als die 80 Schiffe rübersetzten, kam ein großer Sturm. Viele Schiffe wurden zerstört und die Soldaten kamen ins Land. Und die restlichen Schiffe, die noch da waren, außer sein Schiff, hat er angezündet und verbrennen lassen. So, jetzt sagt er, jetzt gibt's für euch kein Zurück mehr. Das, was der Caesar gemacht hat, das sollten wir Christen machen. Alle Brücken sind abgebrochen zu der Welt, die mich zu der Welt führten. Kein Schiff. Jetzt muss ich vorwärts gehen. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Und wenn es in deinem Leben keinen Weg mehr zurück gibt zum alten Leben, zu der alten Schöpfung, dann musst du weitermachen. Löse dich von der Sklaverei, der Angst in deinem Leben, das schaffe ich nicht. Doch, wenn Gott dich rausgeführt hat aus Ägypten, du schaffst das neue Land zu erreichen, das gelobte Land, Kanaan, lass sie zweifeln, lass den Unglauben, lass die Kleinkarierte, die Spießbürgerlichkeit stehen. Vor Jahren, schon eine Weile her, schrieb mir jemand aus Jerusalem, von unserer Gemeinde, wo nach Jerusalem gegangen ist und so weiter. Diese Person wollte dort missionieren und das hat nicht so geklappt, die ganze Mission. Der musste zuerst mal in Jerusalem, das war die Arbeit, was sie dann bekommen hat dort von der Gesellschaft, die mussten in die Straße kehren, da am Damaskustor und so weiter. Und dann schrieb sie mir zurück, die Juden sind schwer zu bekehren, der Boden hier in Jerusalem ist hart. Der Boden in Jerusalem ist hart. Und ich musste der Schwester zurückschreiben, liebe Schwester, der Boden ist überall hart, nicht nur in Jerusalem. Ja, der Boden ist nirgendwo weich. Der Teufel ist überall der gleiche Teufel. Selbst wenn du in der Wüste bist, ist der gleiche Teufel, verstehst du, wo fast vielleicht gar keinen Teufel mehr gibt, wo der verdurstet ist. Wenn Gott mit dir ist, dann glückt es dir überall, Halleluja, dann klappt es. Schiebe die Schuld nicht auf die anderen, auf den harten Boden, auf die Umstände und die Welt, das geht nicht. Nein, mit Gott geht es. Brich die Sklaverei in deinem Leben, die Welt ist gut. Und das sage ich mit gutem Herzen und Überzeugung. Und die Welt ist schön und groß. Der Boden ist überall gut. Selbst der steinige Boden, der harte Boden, die Menschen sind überall in Ordnung. Die Menschen haben die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Verlangen, die gleichen Bedürfnisse. Eine böse Frage. Verstehst du? Der Boden ist hart. Nein, der Boden ist nicht hart. Du kannst auch die Steine weich klopfen, da kannst du Granulat machen und kannst die Straße pflastern damit oder was weiß ich, du kannst so viel machen. Wenn du von Gott abhängig bist, du wirst sogar in der Wüste wunderbare Dinge erleben, in der Einöde, so wie das Volk Gottes, Gott hat sie versorgt. Jetzt ist der Lot und der Abraham, seine Hirten, die streiten sich und haben Krach und Clinch miteinander. Und dann sagt der Abraham zu Lot, willst du zu linken, gehe ich zu rechten, willst du zu rechten, gehe ich zu linken. Kannst du auswählen. Und dann guckt Lot sich rum und sagt, Sodom, das ist wie das Paradies, wie der Garten Eden. Und das war es auch. Ein wunderbares Landstück und ein Grundstück, Sodom und Gomorra, bevor der Herr die Stadt verderbte. Und er wählte Sodom und Gomorra. Und dieser Abraham, dem blieb nichts anderes übrig, als die karge Gegend dort auf die Berge. Ja, er wählte die karge Gegend und Gott segnete ihn in der kargen Gegend. Der Boden ist hart. Also für mich ist es egal, wo ich bin, ob ich in Stuttgart war oder Heilbronn war oder in Berlin. Der Boden war überall hart. Das Leben ist überall hart. Da wird einem nichts geschenkt. Aber viele Leute sind mit sich selbst verkracht. Deshalb ist der Boden auch hart, weil sie selber hart noch sind. Sie sind mit der ganzen Umwelt verkracht und mit Gott. Sie hadern mit Gott. Der Boden ist so hart. Warum bin ich hierher? Weißt du, die kam wieder zurück. Dann ist er wieder woanders hingezogen. Inzwischen ist die liebe Schwester verstorben. Aber der Boden ist hart in Jerusalem. Verstehst du? Die Stadt Gottes. Gut, für den Heiland war der Boden auch hart. Er weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Der Boden ist überall hart. Kannst hingehen, wo du willst. Selbst der Weg zum Himmel ist furchtbar hart. Der schmale Weg und der breite Weg, verstehst du? Den breiten Weg, den gehen viele, und den schmalen Weg, den finden ganz wenige. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Wenn Gott dich dahingestellt hat, dann ist der Boden für dich nicht zu hart. Du musst nur richtig stehen, richtig handeln, dich von Gott richtig führen lassen, die richtige Methode anwenden. Hiob hat gelernt, alles Gott abzugeben, das ist seine Geschichte hier. Alles in die Hände Gottes legen. Herr, oh, mein Leben, mein Schicksal ist so hart. Und hat sich Gott überlassen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Fang an, viel mehr Gott zu preisen. Auch wenn der Boden hart ist, auch wenn keiner sich bekehrt, auch wenn keiner dich hören will. Und gerade deswegen, vielleicht lernst du am allermeisten auf diesem harten Boden Steine klopfen, einen wunderbaren jungen David herzustellen wie Michelangelo. Jesus hat sich Gott anbefohlen und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Kreuz ist auch hart und barmherzig. Ja, in deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Gedanken. In deine Hände befehle ich meine Gefühle. Die sind schrecklich, zum Heulen, zum Davonlaufen. Ja, der Boden ist hart. Was du oft denkst. Befehl deinen Kummer dem Herrn. Auch den Zorn. Diese liebe Schwester kam zornig nach Hause und sagte, also ich weiß nicht, Gott gebraucht mich gar nicht mehr. Hermann Lause, der Begründer von der Gemeinde Gottes, der hat den Ruf gehört, in die Mission zu gehen. Und damals von Amerika ist er auf die Bahamas gegangen, aber hat plötzlich gemerkt, das ist der falsche Platz. Und dann hat er sich wieder an die Gesellschaft, an die Gemeinde zurückgemeldet und hat gesagt, ja, diese Insel ist nichts für mich, diese Bahamas und so weiter. Aus vielen verschiedenen Gründen. Und dann meldete sich für Deutschland. Damals hat in Deutschland Adolf Hitler regiert. Da war das Dritte Reich. Und er liebte einen schönen Wagen. Den hat er mitgenommen bis nach Bremen, seinen Cadillac. Und mit seinem Cadillac, als er dann ans Land geht, wird sein Cadillac beschlagnahmt. Wahrscheinlich für den Hitler oder für die Nazi-Größen. Jetzt muss er hier in Deutschland. Und der Boden war damals im Dritten Reich hart. Und weißt du, was er gemacht hat? Getränke ausgefahren. Und deshalb in der Gemeinde Gottes im Süddeutschland gibt es so viele Bäckersleute, die in der Gemeinde sind, die es hier damals zum Herrn geführt hat, denn die Bäcker haben nachts gearbeitet, verstehst du, der brachte ihnen ihren Sprudel und was die Getränke waren für ihre Bäckerei und hat die Leute zum Herrn geführt. Auch der harte Boden kam sogar selber ins KZ, weil er unerlaubterweise gepredigt hat. So, ich weiß, der Boden ist überall hart für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen. Und je älter du wirst, desto älter wird der Boden noch hart. Du jung, darfst noch Pioniergeist, noch Elan, noch Schwung, noch Pep. Aber dann kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Und jetzt musst du das hier dein Leben bewältigen. Jesus hat seinen Geist in seine Hände gelegt. Den Zorn, den Hass, den Groll, die Schmerzen, die Spannungen. Alles, Herr, in deine Hände lege ich. Ich befehle meinen Geist, dir, allmächtiger Gott. Jesus wusste, von Gott werde ich getragen. Gott wird mich nicht verlassen. Ich habe Frieden. Und deshalb löse dich aus der Sklaverei, dass du wütend bist, zornig bist. So viele Menschen sind Sklaven ihrer Gefühle oder Gefühlsausbrüche. Müssen nicht ständig diese negativen Gefühle sein. Ja, lass dich in Gottes Hände fallen. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Der Segen kommt automatisch, wenn du anfängst, Gott zu gehorchen. Das ist der Platz, wo du mich hingestellt hast. Mit wenig oder viel spielt keine Rolle. Wenn wir uns Gott ganz überlassen, von Gott abhängig werden, dann wissen wir eines, Gott wird uns tragen bis ins hohe Alter, bis uns die Tage nicht mehr gefallen. Und wir müssen diese Tage erleben, die uns nicht gefallen. Die harten Nüsse müssen wir knacken. In 5. Mose Kapitel 11, wir werden das auch noch später betrachten, diese Verse, 5. Mose 11, Vers 26, da heißt es, ich lege euch vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht und meinen Geboten nicht gehorcht, den Fluch, wenn ihr meinen Geboten nicht gehorcht und den Segen, wenn ihr meinen Geboten gehorcht. Tu das, was dir vor der Hand kommt, was Gott dir vor die Füße legt. Wie komme ich aus der Sklaverei raus? Wie befreie ich mich? Du musst dich selbst befreien. Gott sagt, ich bin hinter dir, aber du musst selbst laufen, du musst selbst kämpfen, du musst dich selbst schütteln, du musst selbst ablegen. Wenn du mit Gott gehst, gehst du immer Segenswege. Preis Gott, sind immer Segenswege. Seine Wege sind Segenswege. Wenn du ohne Gott gehst, sind deine Wege verflucht. Hast nur Pannen und Pleiten. Lies mal Psalm 1, was dort steht. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Wohl dem. Wohl dem, du kannst sitzen und über die Gesetze Gottes nachdenken. Gott macht keinen Fehler. Ich lese weiter. Dieser Mensch, der so nachsinnt, meditiert und nachdenkt, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Da passt es, dieser Bibelspruch hier hinein. Du bist am Wasserbach gepflanzt und das Meer, was du brauchst, da kann eine Dürre kommen, da kann die Schwierigkeit kommen, da können die Krisen kommen, da kann Corona kommen, da kann Delta kommen, was weiß ich, was noch kommen kann, das macht mir gar nichts aus. Und du lernst damit zu leben. Geschwister, wir müssen lernen, mit Corona zu leben, wir müssen lernen, auch mit Delta zu leben, so wie wir mit Influenza leben, mit Grippe, mit Schnupfen, mit Heiserkeit. Du musst aufpassen. Du musst eine Methode haben, wie du das abschüttelst. Ich habe eine Methode für meine Influenza, wenn sie kommt und mich überfallen möchte. Ja, dann sage ich auf Wiedersehen. Dort ist die Tür. Du musst nur an der Quelle sitzen und dann gelingt dir alles. Dann bekommst du alles, was du brauchst und dann geht es dir gut. Gott muss uns aus der Sklaverei befreien und uns den Weg zeigen. Ich habe solche Influenza mal gehabt, so Grippen und Schnupfen und was weiß ich alles. Und dann sage ich, Geschwister, betet für mich. Und dann steht der Bauer in Güglingen auf und dann sagt dieser Bauer, ich habe eine Methode, da bist du gesund für den Rest deines Lebens. Bleib nach dem Gottesdienst, wir sprechen noch miteinander. Und dann, ich habe meine Schwester in der Gemeinde gesagt, die war eine Ärztin, praktische Ärztin, also ich habe Schwester sowieso, kannst du mir helfen? Jetzt ist die Influenza wieder da, dass die Influenza, also die Grippe von mir weicht. Dann sagte sie mir, ich kann dir ein Medikament geben, in 7 Tagen bist du gesund und wenn du dir keins gibst, bist du auch in 7 Tagen gesund. Da habe ich gesagt, das sieht süß aus. Und dann sagt der Bauer mir, weißt du, ich rate dir was du machen solltest. Geh nach Hause, kauf dir eine kleine Pulle Schnaps, einen Lindenblütentee und dann, deine Frau soll das aufkochen und dann ziehst du eine Zipfelmütze an, Socken und dann legst dich ins Bett und dann ziehst das Ding, die Decke hoch und trinkst dann dieses hochprozentiges und dieses Lindenblütentee und dann schwitzt du. Und wenn der erste Tropfen auf der Nasenspitze kommt, dann springst du gleich raus und duschst dich und du bist geheilt. Und habe ich ein paar Jahre gemacht und ich habe seitdem keine Grippe mehr, keine Influenza. Und so ist es, du musst lernen, mit den Viren zu leben. Wir müssen mit so vielen Viren leben, glaub mir das. Und du musst es im Griff kriegen, dich davor nicht fürchten, Gott vertrauen und dann weitermachen. Nur nebenbei, ich will dir nur Mut machen. So kommt man aus der Sklaverei raus. Du kannst dich befreien, wenn du willst. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Israeliten schrien und Gott schickte eine Rettung, einen Erlöser, diesen Moses. Aber die mussten immer noch 80 Jahre warten. Zuerst musste Moses geboren werden, musste auf der Schule Ägyptens lernen, bei der Tochter Pharao und auf dem Hof von Pharao musste der Junge rumspringen. Er musste in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen werden. Und dann probiert das eigenmächtig, Israel zu helfen, Israel beizustehen. Dann wird er zum Mörder und muss nach Midian fliehen. Und dort nochmals 40 Jahre beim Jethro die Schafe hüten. Und dann sollte er jetzt kommen. Und jetzt sollte er Israel befreien aus Ägyptenhand. Befreiung dauert manchmal länger. Es geht nicht so von heute auf morgen. Und deshalb, ich bin für eine Therapie. Weißt du, was Therapie ist? Heilung durch die Anbetung Gottes. Und du musst lernen, Gott anzubeten. Zuerst mal im menschlichen Verstand, dann im göttlichen Verstand und dann ja dich vom Herrn führen und leiten lassen. Israel war ein versklavtes Volk und sollte befreit werden. Und 1. Mose beschreibt die großen Taten Gottes für die Menschheit in der Welt, was Gott tut, wie Gott Menschen befreit, Menschen herauskristallisiert. Und 2. Buch Mose beschreibt die Befreiung des Menschen aus der Sklaverei. Geh zu Pharao und sag, lass mein Volk gehen. Du musst Befehle erteilen. Du musst laut sprechen. Ja, ich kann nicht sprechen. Ja gut, dann nimmst du den Aaron, deinen Bruder, der soll dein Prophet sein und du sollst sein Gott sein. Sag, Pharao, lass mein Volk ziehen. Wie wird man erlöst? Wie kommt man aus dem Diensthause Ägyptens raus? Aus dem Versagen? Aus der fremden Versorgung? Oder was weiß ich, dass jemand uns unterdrückt, uns beengt? Uns, ja, du musst dich wehren. Wenn du dich nicht wehrst und auf ein Wunder wartest, das Wunder wird nicht kommen. Du musst was tun. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Und hier 2. Buch Mose beschreibt uns, wie wir frei werden und frei bleiben. Denn frei werden, das dauert nicht so lange. Das kannst du in 5 Minuten. Aber frei bleiben, da vergehen 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Das muss gelernt werden. So, der christliche Glaube ist eine persönliche Offenbarung, dass Gott uns hineinnimmt in seine Schule und ausgebildet wird mit menschlicher Weisheit und mit göttlicher Weisheit. Wir brauchen beides. Gott selbst erfüllt seinen Plan für den Menschen. Gott hat Abraham versprochen, er will zu einem großen Volk machen. Und wie soll er das machen? Ja, wie sollte Gott aus diesem Jakob, diesem einsamen Flüchtling dort nach Mesopotamien, wie soll er aus ihm ein großes Volk machen? Der muss durch Tiefen gehen. Der muss durch Enttäuschungen gehen. Und dort wächst das Volk Gottes, in Ägypten, unter die Spannung. Und je mehr Druck und je mehr Spannung sie hatten, desto schneller ist das Volk Gottes gewachsen. So schnell konnten die Hebammen gar nicht gucken, wie da ein hebräischer Junge geboren wird. Ich weiß, der Pharao wird bekämpfen, dass die ganzen hebräischen Jungen getötet werden. Und es heißt hier in 2. Mose, das machte den Ägyptern Angst, nachdem Josef nicht mehr da war. Und da hat der Pharao gesagt, ja, guck mal an, siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. 2. Mose, Kapitel 1, Vers 9. Ihre Sorge war, wenn ein Krieg ausbrechen würde, könnten sie sich auch gegen uns wenden und umkehren und uns bekämpfen und uns aus dem Land vertreiben. Die haben Angst gekriegt. Weißt du, Gott will, dass Kinder Gottes so stark sind, dass der Teufel Angst vor dir bekommt, dass die Ägypter Angst vor dir bekommen. Aber die Kinder Gottes sind so große Feiglinge, die trauen sich nicht zu. Das Volk Gottes ist groß geworden, war eine Bedrohung für Pharao. Falls was passiert, verstehst du, sie vertreiben uns noch. Und er ließ Israel Zwangsarbeit verrichten. Und je mehr sie Zwangsarbeit hatten, je mehr sie Pithom und Ramses bauten, desto massiver wuchs das Volk. Deine Schwierigkeiten sind für dein Wachstum da, nicht zu deiner Erholung. Und nicht zum Zeitvertreib. Und dem Pharao schien diese Bevölkerungsexplosion unbegreiflich. Je mehr wir sie unter Druck setzen, desto massiver wächst dieses Volk. Und sie unterdrückten und zwangen die Ägypter und so weiter, weitere Bauern aufzurichten, Ziegel zu machen, Felder zu bearbeiten und was weiß ich auch noch. Der Pharao ging sogar so weit, dass er den Hebammen befahl, wenn es männliche Jungs sind, dass die Neugeborenen sofort getötet werden. Oder gar nicht geboren werden, dass sie ersticken. Aber die Hebammen waren wahrscheinlich Ägypterinnen und gottesfürchtig. Und die haben gesagt, weißt du, die hebräischen Frauen, die sind so weich und so fein und so weiter. Kaum haben wir uns umgeguckt, da ist das Kind schon da und schreit schon. Und wir machen da nichts. Wir können das nicht über uns bringen. Und du siehst, da erweitert der Pharao nochmals seinen Befehl und sagt, dann müsst ihr das alle Neugeborenen in den Nil werfen. Und dabei passiert es, dass gerade nachdem er diesen Befehl ausgab, alle Jungs in den Nil zu werfen, dass Gott seinen Weg geht. Da ist ein Junge dabei, in einem Körbchen, namens Moses. Die Prinzessin geht baden und findet dieses Baby und es ist so süß. Weißt du, Kinder können manchmal ganz süß sein. Das ist so süß. Ach, du nimmst mit. Aber wie geht's weiter? Und du siehst, da war die Miriam am Ufer schon da. Die Mutter hat sich ganz zurückgezogen. Die hat sich nicht eingemischt in diese ganzen Angelegenheiten. Das ist Gottes Sache jetzt. Ich habe das Kind empfangen. Ich habe das Kind ein Stück weit erhalten können. Jetzt habe ich es Gott geweiht. Und jetzt soll der liebe Gott sich um das Baby kümmern. Gott übergeben. Und jetzt löst Gott das Problem. Das Volk schreit und betet. Oh Gott, schick einen Erlöser. Befreie uns von diesem fremden Joch. Erlöse uns von Ägypten. Und was passiert? Da wird Moses aufgenommen und großgezogen. Praktisch auf dem Hof von Pharao wächst sein Gegner auf. dieser Moses, wird unterwiesen in alle Weisheit Ägyptens, Apostelgeschichte 7, Vers 22. Er war mächtig in Worten und Werken, dieser Moses. Er war kein Hansele, kein Findling. Nur nein, er war ein Pharao, ein Thronanwärter. Und plötzlich entdeckt er seine Identität, seine Abstammung. Als er Zeuge wurde, wie ein Ägypter einen Hebräer verprügelt, der entdeckte plötzlich durch irgendeinen Umstand. Weißt du, da passieren Dinge in deinem Leben, dass du deine wahre Identität entdeckst. Wer bin ich denn eigentlich? Dass du deine Berufung entdeckst. Und er empfand Mitleid für seinen versklavten Stammesbruder und tötete den Ägypter und begrub ihn ganz schnell weg. Und in der Annahme, seine Tat ist nicht bemerkt worden. Doch am nächsten Tag zerstreiten sich zwei Hebräer, also zwei Juden. Und er wollte sie trennen. Aber es ist gefährlich, verstehst du? Er will helfen. Er hat dieses Helfersyndrom. Viele Christen haben Helfersyndrom und die wissen gar nicht warum. Die verbrennen sich die Finger. Dann sagt doch der eine dem anderen zu Moses, ja, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Er hat das mitgekriegt, dass der eine erwürgt wurde, eine Hebräer. Willst du mich auch umbringen wie den Hebräer, wie den Ägypter damals, gestern oder vorgestern, wann das auch immer war? Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Du siehst, plötzlich wird er herausgefordert, er muss fliehen, seine Sünde ist offenbar. Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? 2. Mose 2, Vers 14. Und bald erfuhr bestimmt auch der Pharao, bald hat man vom Hof gesprochen, was da alles passiert ist, wie er sich dafür für die armen Hebräer einsetzt. Und Moses fürchtet um sein Leben. Weißt du, Furcht ist gut, wenn man um sein Leben fürchtet und etwas tut, was die Furcht beseitigt. Und er haut ab, flieht in der Wüste. Und so erlöst Gott einen durch seinen Fehler und seinen Fehlgriff, dass er zum Messias wird, zum Heiland wird, zum Retter wird. Und so gebraucht er. Er wollte nur Gerechtigkeit. Und du willst wahrscheinlich auch nur das Richtige in dieser Welt. Und du willst nur Liebe, willst Güte, willst Barmherzigkeit, willst Freundlichkeit, willst all die zu guten Tugenden. Und du machst Fehler und durch diesen einen Fehler, was willst denn du? Und die nächsten 40 Jahre verlebte er in einer ganz anderen Umgebung als jetzt hier auf dem Schloss. In Ägypten, in Ramses oder wo auch immer. Und dort hütete Apostelgeschichte 7, Vers 29 die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro in Midian, einem Wüstengebiet östlich von Ägypten. Dieser Jethro war auch ein Sohn Abrahams von der Ketura, ein Nachkomme. Also Abrahams, einer der vielen Söhne, was Abraham hatte. So, er verbringt bei seinen Verwandten in der Ferne irgendwo sein Leben. Und so begegnete Moses dort dann auch der Zipporah, der Tochter hier, einer Tochter des Priesters Jethro hier, 2. Mose 18, Vers 2, bekommt zwei Söhne. Und in diesen 40 Jahren lebten die Kinder Israel weiter unter dem Joch Ägyptens, unter der Sklaverei. Der Druck wird immer größer. Du betest, aber der Druck wird nicht besser, sondern immer schlimmer. Jetzt wollen die doch rausgehen. Jetzt Pharao hört Moses an, was die alles vorhaben. Lass mein Volk ziehen. Dann sagt, das wird euch noch einfallen. Wo habt ihr denn geschlafen heute Nacht? Was ist da passiert? Und jetzt müssen sie Stroh selber sammeln. Das Stroh würde nicht mehr geliefert. Jetzt müssen sie doppelt so viele produzieren. Der Druck wird größer. Wenn du anfängst, dich zu befreien, alles abzuschütteln, dann werden die Spannungen noch größer. Der Ofen wird heißer. So. Wir kennen die Berufung Moses dort am brennenden Busch. Nach 80 Jahren, dass Israel schreit, hier auf dem Horeb bekommt er den Auftrag, geh zurück und hol mein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Und in Moses Augen war das Ding eine Unmöglichkeit. Der wird doch nicht ein Millionenvolk ausziehen lassen, der Pharao. Bin ich verrückt? Er kannte ja die Gesetze des Landes. Er kannte das Land, er kannte den Pharao. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Doch Gott versicherte ihm und sagte, es wird gelingen, hab keine Angst. Wenn Gott etwas sagt, das geht in Erfüllung, dann musst du keine Angst haben. Er sagt immer wieder, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und so weiter. Und Gott sagte, Moses, hab keine Angst, du wirst dieses Volk bis hier an diesem Berg führen. Und glaub mir, sobald ihr raus seid, ihr werdet hier ankommen und ich werde euch ein neues Gesetz geben. 2. Mose ist hochinteressant, dass gehe ganz kurz durch. Moses, wie soll das alles gehen? Wie soll das alles passieren? Wenn Gott etwas vorhat, dann geht es. Amen. Preis Gott. Dann geht es. Die ganze ägyptische Obrigkeit wurde aufgefordert, Israel zu entlassen aus der Sklaverei und dass sie in ein Land gehen. Zuerst mal 3 Tage anbeten Gott. Aber wenn die dort Gott anbeten, kommen sie nicht mehr zurück. Wenn du Gott einmal irgendwo angebetet hast, kommst nicht mehr zurück. Gehst nicht mehr zurück diesen Weg. Wenn du Gott einmal erlebt hast, die Herrlichkeit des Herrn, dann gehst du nicht mehr zurück. Deshalb reichen 3 Tage. Wer bin ich? Ja, wer bist du? Ja, du hast einen Auftrag für dein persönliches Leben. Du und dein Haus, wir sollen dem Herrn dienen, miteinander. Es wird gelingen. Und Moses, er sagte, gut, mache ich. Ich kann nichts anderes. Mir bleibt auch nichts anderes übrig. Weißt, wenn Gott einen Menschen harponiert hat, wenn ein Mensch von Gott beschlagnahmt wurde, der kann machen, was er will, wenden sich nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Er wird nicht weglaufen können. Mose war noch immer besorgt. Gott, bist es du wirklich? Denn er wusste ja, weißt du, die Mythologie und Gott und Gottheiten, denn er war auch ein Pharao, ein Gott. Verstehst du? Gott, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin der ich bin, der Daseine Gott. Und als er zum Pharao geht, als er gefragt wurde, wer schickt dich? Dann heißt es, der Daseine Gott, der Gott, der immer noch Gott ist und immer Gott war und noch nie was anderes gewesen ist. Der Gott der Väter, der Gott der Schöpfer. Ja, dieser Gott, der in der Gegenwart wirkt, der in der Vergangenheit gewirkt hat, der wird auch in der Zukunft wirken. Und Moses soll den Kindern Israel sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Also ich bin der unverwandelbare Gott. Ich verändere mich nicht. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das ist die Fortsetzung des Evangeliums. Gott ist der in sich selbst seiende Gott. Ist das nicht herrlich? Unter diesem Namen sollen die Israeliten Gott von nun an kennen. Das ist mein Name für alle Zeit. Ich bin, der ich bin. Mose sollte den Ältesten der Kinder Israel erklären, dass Gott ihr Flehen jetzt gehört hat. Er ist jetzt extra gekommen aus der Wüste, um Israel von diesem Joch des Pharaos zu befreien. Und sie sollen jetzt gemeinsam für ihn betend hinter ihm stehen. Gott wird euch rausführen. Glaubt mir das. Und wir werden Gott anbeten in der Wüste. Aber so einfach war das nicht. Und ich sage, jede Befreiung, wenn du vom Joch Satans, von der Sklaverei befreit werden möchtest, es geht nicht so einfach wie im Schlaraffenland. Da nimmst du ein paar Pillen und dann bist du schon weg. Nein, so schnell und so einfach geht es nicht. Zuerst mal 10 Plagen. Aber für diese 10 Plagen wurde Israel mit 10 Segnungen in der Wüste nachher später entschädigt. Bevor Gott Moses benutzen konnte, musste er zuerst mal ihn selbst von sich selbst befreien. Ja, von seinen Zweifeln, von seinem Komplexen. Ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht reden. Hat so viel Ausreden gehabt, Vorurteile, Entschuldigungen, was auch immer. Und der Pharao lehnt ihn ab. Wer bist du, so Flüchtling da? Ein Beduine, Schafshirte und so weiter. Es ist schwer, wenn Gott einen benutzt, das selber zu sein. Ich, weißt du, wir glauben, dass Gott die anderen benutzt, aber dass er gerade mich benutzt. Das ist fast unmöglich. Der Teufel lässt niemand freiwillig laufen. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Da wird der Druck erhöht, die Spannungen werden größer, man hat mehr Probleme, die Zweifel steigen. Hat Gott wirklich zu mir geredet oder habe ich mir selbst nur eingeredet? Und Moses begann, selbst am Plan Gottes zu zweifeln. In Vers 23 lesen wir in deinem 2. Mose, Kapitel 2, dass seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um so weiter und mit ihm zu reden, in deinem Namen, Herr, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Du hast dein Volk noch härter geplagt. Die Hoffnungslosigkeit und Härte kam unter den Israeliten noch stärker auf. Jetzt müssen sie Stroh suchen. Der Teufel will auf diese Art und Weise, die Flausen aus dem Kopf raustreten, von wegen frei, dass du das nicht mehr brauchst und das nicht mehr brauchst und das nicht mehr brauchst und jenes nicht mehr brauchst, von wegen Freiheit hier, von wegen nicht impfen lassen. Jetzt in Malta, Malta ist das erste Land, das keinen reinlässt ohne der Impfung, verstehst du? Wir haben dieses Malzeichen, wo man weder kaufen noch verkaufen kann. Nur nebenbei. Ja, du kannst nichts mehr. Wir kennen den Zirkus in unserem Land. Und da sagt Gott seinem Volk, Israel hier durch Moses, 2. Mose Kapitel 6, Vers 6. Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und ich will euer Gott sein. Und der euch bringt in das Land, um deren Willen ich meine Hand zum Schwur emporgehoben habe. Ich will es Abraham, Isaak und Jakob geben. Das will ich auch euch, jeden einzelnen von euch geben, liebe Israeliten. Moses kam noch mehr unter Druck. Wenn du frei werden willst, kommst du noch mehr unter Druck. Doch Gott drängt ihn nicht. Kannst ja erwarten. Und im Vers 11 lese ich dann dort, geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem Land ziehen lasse. Und Moses war nicht begeistert. Das heißt, wenn du nachher das alles schon erlebt hast und gesehen hast, was läuft, wenn du ein bisschen mit dem Herrn gegangen bist, bist du nicht mehr so euphorisch, so himmelhoch jauchzend, der Herr macht's, der Herr macht's, der Herr macht's. Nein. Das Herz des Pharao wurde verhärtet und Gott sagt extra, ich werde das Herz vom Pharao verhärten. Gott tut viele Zeichen, klopft diesen Pharao weich. 2. Mose 7, Vers 1 und folgende Verse. Am Ende würden die Ägypter, hat er ihnen gesagt, würden die Ägypter erkennen, dass der Gott Israels die Macht hat, sein Volk zu befreien. Diesen arroganten Schnösel Pharao hier, verstehst du, den macht er schon fertig, der liebe Gott. In 10 Plagen. Du musst keine Angst haben um deine Zukunft. Wenn dein Leben in der Hand Gottes ist, der Herr macht Wege, wo keine Wege sind. Öffnet Türen, wo keine Türen sind. Gott selbst bringt Pharao zur Vernunft, da er gegen Gott nichts ausrichten kann. Gott demonstriert und situiert seine Macht an Pharao, zeigt, wer hier der Herr im Land ist. Nach der Tötung der Erstgeburt, wir können das alles so nachlesen in der Bibel, und unter der Verschonung Israels, der Israeliten, bittet der Pharao selbst, haut ab, weg mit euch. Verstehst, die wurden vertrieben, die wurden rausgejagt, wir wollen mit euch nicht haben. Nächsten Tag hat er bereut. So ist der Mensch. Im Lauf von etwa 6 Monaten waren die Ägypter und die ägyptischen Götter weichgeklopft und zu Fall gebracht worden. Und alle diese Gerichte richteten sich gegen die Götter Ägyptens. Das, was sie verehrt haben, das, was sie angebetet haben, es fehlen nur noch Hunde und Katzen. Aber es reicht alles schon, was sie dort erlebt haben. Mehr als 2 Millionen Menschen ziehen aus der Sklaverei. Lass dich von Gott mit mächtiger Hand befreien. Eine neue Schöpfung. Halleluja. Lass dich von der Sklaverei erlösen. Sei still, vertraue dem Herrn. Er wird schon machen. Er wird schon machen. Lass Gott für deine Sache kämpfen. Für dein Anliegen, für dein Problem. Und löse dich von deinen Unterdrücker. Löse dich von deinen Unterdrücker. Von diesem Pharao. Lass dich rausführen. Oh nein, das gefällt mir hier so gut. Hier haben wir Fisch, hier haben wir Bier. Ja, das gab alles umsonst bei dem Bau der Pyramiden. Bier gab's und damit die Leute arbeiten können und begeistert sind und ein bisschen Schwips haben, ja, und gesund bleiben. Ja, löse dich von diesen Unterdrückern, auch wenn sie dich kaufen und gekauft haben und dich zwingen, Dinge zu tun, löse dich von diesen Unterdrückern, von dieser Sklaverei. Halleluja, allmächtiger Gott, du bist der Dasein, der ewige Gott. Was du damals an Israel tun kannst, das kannst du auch heute noch. Du wirst deine Kinder, deine Auserwählten von diesen, die vor dir Tag und Nacht stehen und zu dir rufen, erlösen, und zwar in Bälde. Halleluja, du wirst kommen mit Macht und Herrlichkeit und du wirst die Mächtigen von ihren Thronen stürzen und du wirst nicht zulassen, allmächtiger Gott, dass die Gerechten ihr Grab bei den Ungerechten und Ungläubigen finden. Du machst einen Unterschied zwischen dem, der dir dient und dir nicht dient. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.